Hallo und herzlich willkommen hier bei Funk Up The Matic, diesmal mit dem Titel und zum Thema von der Moderne zur Postmoderne. Und diesmal hört ihr keinen Monolog von moi, Erik, sondern wir haben uns mal einen Gast eingeladen, nämlich den Tobias.
Hallo.
Und wir sitzen hier im winterlichen Wien, Funk Up unterwegs sozusagen. Und Tobias, warum bist du, sag ich mal, warum habe ich mir dich ausgewählt? Du bist schon ein bisschen, studierst du Philosophie oder was studierst du?
Ich studiere eigentlich Psychologie und habe aber seit 2, 3 Jahren Philosophie als Hobby studiert, wenn man so möchte.
Als Hobby. Ja, bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Also ich habe immer das Gefühl, du hast eigentlich viel mehr Ahnung von Philosophie als ich, der das jetzt 10 Semester studiert hat. Oder 11, waren es 11? Irgendwas im zweistelligen Bereich. Jedenfalls werden wir uns mal, eigentlich war unsere Idee, wir wollen mal erklären, was ist eigentlich Postmoderne? Weil das ist sowas, was irgendwie die ganze Zeit überall rumschwirrt und auch so ein Begriff ist, was so extrem oft irgendwie verwendet wird, manchmal auch gar nicht richtig.
Und meist negativ?
Oft negativ, aber nicht nur. Und eigentlich kann sich so keiner so richtig was drunter vorstellen, obwohl irgendwie alles irgendwie so postmodern ist. Und ich dachte, wir klären das einfach mal. Nur da ist uns aufgefallen, um das zu klären, müssen wir eigentlich erstmal klären, was Moderne eigentlich ist. Und deshalb werden wir Folgendes machen, wir werden erstmal in einem ersten Teil versuchen zu erklären, was ist jetzt eigentlich die Moderne als Epoche irgendwie, was ist das Projekt Moderne oder was ist die geschichtliche Moderne, die historische Moderne, das werden wir gleich auseinanderknieseln und danach kommen wir dann richtig in die Vollen und sagen mal, was ist Postmoderne. Ja, und damit ihr ein kleines Panorama bekommt von dem, was vielleicht Moderne ist, vielleicht aber auch nicht, also es kann natürlich sein, dass wir hier nur einen Haufen Klischees anhäufen, aber mit irgendwas muss man ja anfangen, werden wir euch jetzt einfach mal ein paar Sachen an den Kopf werfen, ein paar Beispiele dafür, was eigentlich modern ist. Zum Beispiel Cover von Science-Fiction-Pulp-Magazinen aus den 40er Jahren. So eine Idee von mir. Oder der Fritz-Lang-Film Metropolis. James-Bond-Filme. Bauhaus, der Fernsehturm, Dampflokomotiven, Sherlock Holmes, Robinson Crusoe, Verkehrsstaus, das schwarze Quadrat von Malevich, Wassily Kandinsky, kubistische Gemälde überhaupt, Atomkraftwerke natürlich, Kopfschmerztabletten, künstlich gebaute Kanäle, Wasserkanäle, überhaupt Wasser- und Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, so, Hiroshima, die Mondlandung, die Titanic und ein Schraubenschlüssel.
Sehr schön. Mir würde vielleicht noch die Band Kraftwerk einfallen.
Ja, die spielen wir nachher auch.
Okay, wunderbar. Und dann können wir aber gleich auch überlegen, ob Kraftwerk dann wirklich noch modern ist.
Ja, das können wir natürlich auch noch überlegen. Aber damit wir euch jetzt nicht nur zulabern, werden wir euch auch ein bisschen Musik an den Kopf werfen, die ja, mit Moderne oder Postmoderne auch irgendwie was zu tun hat.
Strange faces.
Die Liste, die ich gerade vorgelesen habe, ist dir daran irgendwas aufgestoßen, wo du dich gefragt hast?
Also ich habe mich gerade nur gewundert, dass du sehr viele avantgardistische Themen, zum Beispiel Bauhaus oder Kandinsky nennst.
Ja, findest du?
Und ich habe mich auch gewundert, dass du Robinson Crusoe nennst, weil es ja eigentlich ein Roman, glaube ich, aus dem 17. Jahrhundert ist.
Das stimmt, das ist mir eigentlich auch, fällt mir auch gerade irgendwie auf. Allerdings ist das auch irgendwo ein Roman der Aufklärung, weil das, also wir kennen ja die Robinson Crusoe Geschichte, er kommt halt da auf diese Insel und der ist einfach der, es ist im Prinzip, ist es eine, fast eine Art Kolonialgeschichte. Also vor allem später natürlich, wenn er dann Freitag noch findet und ihm dann Englisch beibringt und so weiter und ihm zum Diener macht. Aber er ist halt der westliche, abendländische Mensch. Das ist auch wichtig, weil bei Moderne sprechen wir natürlich meistens oder fast immer eigentlich von der abendländischen, westlich geprägten Moderne, also Europa und Nordamerika.
Ich würde auch gleich hier den Begriff bürgerlich einführen,
bürgerlich
der auch sehr europäisch ist.
Bürgerlich ist auch sehr wichtig in Verbindung mit Moderne. Eigentlich ist das überhaupt erst das konstituierende Moment dafür, dass Moderne überhaupt stattfinden konnte. Aber nochmal kurz zu Robinson Crusoe. Also wie gesagt, er kommt halt auf die Insel und er ist halt so der Homo Faber, ne? Er baut sich das alles selber auf. Er ist so der trickreiche, erfindungsreiche Ingenieur. Er baut das alles selber und konstruiert sich da seine Welt. Und er unterwirft, er beherrscht die Natur. Und das sind so ganz viele Momente, die ganz, ganz wichtig sind in meinen Augen für Moderne. Und insbesondere natürlich dieser technische Aspekt.
Und er unterwirft ja auch nicht nur die Natur, sondern auch Freitag einen
natürlich,
Menschen.
Natürlich.
Wo wir dann auch schon bei der Kritik an der Moderne sind.
Ja, da sind wir, da greifen wir vielleicht etwas vor. Ja. Erstmal ordnen wir nochmal ganz kurz ein. Was, also wir machen mal kurz ein bisschen Epochen-Crashkurs. Also für gewöhnlich teilt man, wenn ich das richtig sehe, in so drei, ich sag mal so, wie sagt man,
Weltzeitalter.
Über Epochen oder sowas ein. Das ist meistens so Antike. Zahlen weiß ich jetzt gerade nicht, aber halt Antike, die geht glaube ich so bis zum Jahr, weiß ich nicht, 1000?
500.
500.
Ja. Ende des Römischen Reiches.
Okay, Ende des Römischen Reiches, dann beginnt so in etwa das Mittelalter und das Mittelalter geht so bis, na so 1400?
Ja, 1500.
Da sind 1500.
Kopieren sich ziemlich viele Ereignisse, wie irgendwie Entdeckung Amerikas,
ja.
Oder die Kirchenspaltung, solcherlei Dinge.
Ja, das ist dann, und damit beginnt dann die Neuzeit, die bis heute anhält.
Ja, genau.
Genau, und diese Neuzeit ist so für uns natürlich jetzt die interessante, weil da findet die Moderne natürlich statt. Wir haben halt, es gibt auch viele Leute, die sagen, die Moderne findet, Moderne und Neuzeit ist eigentlich ein und dasselbe, weil, also die Neuzeit beginnt eigentlich mit der Renaissance, ne, und Humanismus. Also da geht es jedenfalls so richtig los, sag ich mal. Und es ist halt dieser, man geht weg von Gott und Religion und mehr so der Mensch und die Wissenschaft steht mehr im Mittelpunkt, die Künste und so weiter. Und ich würde allerdings eher dafür plädieren, die Moderne als eine Epoche innerhalb der Neuzeit zu betrachten, oder wie siehst du das?
Würde ich auch. Und zwar würde ich da erst sehr spät anfangen, wenn ich das schon darf.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir die Zwischenepochen, also ich kann nur mal kurz nennen, dazwischen gibt es meiner Meinung nach die Renaissance, den Barock, die Aufklärung und dann würde ich die Moderne mit 1789.
Na, dann kommt noch die Romantik, ne?
Die Romantik würde ich als Teil der Moderne ansehen, seltsamerweise, oder als schon als eine Gegenströmung.
Es ist definitiv wichtig.
Ja, das ist, okay, das können wir erstmal offen lassen. Gut, Romantik ist ein sehr schwieriger Fall.
Ja, das stimmt.
Okay, ein Problemkind.
Aber wo würdest du, also jetzt müssen wir schon mal ein bisschen mit Zahlen hantieren, wo würdest du den Beginn der Moderne ansetzen?
Ja, ich habe überlegt, ich würde sagen 1789, Französische Revolution.
Ja, das ist
ein. Darf ich es erklären?
Ja, das ist ein beliebter Punkt.
Und zwar, weil zum ersten Mal das Bürgertum den Adel wirklich gewaltsam stürzt und damit sich selbst quasi nach oben stellt und sich an die Macht hieft.
So eine Kurzdefinition von Moderne lautet ja auch, glaube ich, dass es halt, man geht weg von vom Feudalismus hin zu einem bürgerlichen Kapitalismus.
Ja.
Das so kann man das in etwa
also
sagen, ne?
Ändern sich nicht nur die Herrschenden, sondern auch das Wirtschaftssystem. Obwohl man sagen muss, zwischen dem Feudalismus und dem Kapitalismus gab es wohl noch den Merkantilismus.
Ah ja.
Auch nicht überall, aber das führt jetzt zu weit. Also dazwischen gab es noch so eine Art drittes Wirtschaftssystem, was mit der Kolonialherrschaft zusammenhängt.
Also für mich ist eigentlich immer so die Industrialisierung. Also ich sag mal so geistig beginnt die Moderne natürlich irgendwie mit der Aufklärung, mit Kant und so weiter. Das ist dann ein bisschen vor 1800. Na gut, das mit Aufklärung werden wir gleich noch erklären. Aber worum es mir eigentlich immer geht, ist eher so die Industrialisierung, weil es da so richtig an die Substanz geht. Und das ist halt Anfang des 19. Jahrhunderts. Die ersten mechanischen Webstühle, die ersten Dampfmaschinen, Dampflokomotiven. Ich hatte sie, glaube ich, vorhin als Beispiel genannt. Dampflokomotive, das ist immer so ein Sinnbild für die Moderne. Große Fabriken, große Arbeiterheere und Das ist eigentlich immer so mein Bild vom Beginn der Moderne.
Ja, kann ich unterstützen. Vielleicht, warum wir diese Zahl wählen, Anfang des 19. Jahrhunderts, da würden wir jetzt eher von England oder so sprechen.
Ja.
Deutschland zum Beispiel, da kam das sehr spät erst.
Hinkt ein bisschen nach.
Immer allgemein. Deutschland ist immer die verspätete Nation, wenn man so möchte. Und deswegen auch oft die radikalste, weil sie merken, okay, da müssen wir jetzt was nachholen und warum nicht mit einem großen Sprung.
Ah, jetzt richtig. Gibt es da Beispiel? Was gibt es noch für ein Beispiel, wo wir dahinter gehinkt haben und dann richtig?
Ja, also die Kolonialherrschaft habe ich schon genannt. Alle Nationen der Welt hatten schon irgendwo in Afrika
Kolonien. Und Bismarck, der hatte das da immer so ein bisschen klein gehalten, weil er gesagt hat, ach nee.
Wozu?
Wozu? Und das ist so schon kompliziert genug hier in Europa mit diesen ganzen dämlichen Herrschern.
Und dann kam unser Lieblingskönig, 1888, glaube ich, und meinte, okay, jetzt brauchen wir doch irgendwelche Kolonien und hat damit ordentlich die Welt wieder durcheinander geschmissen.
Der Sonnenkönig. Nee, Quatsch. Nee. Ich denke immer, das ist
Ludwig der Zweite, glaube ich, heißt er.
Ach so, ja.
Ja. Der dann bis 1918, glaube ich, regiert hat. Okay, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs in Deutschland.
Nee, Ludwig der Zweite ist das nicht, das ist doch der bayerische, der Märchenkönig. Den du meinst, ist doch hier Wilhelm der Zweite, oder?
Okay.
Wilhelm. Das wilhelminische Zeitalter.
Genau.
Okay, gut, so viel dazu. Jedenfalls, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, was eigentlich das Wort Moderne bedeutet. Lateinisch aufgeschlüsselt ist ein lateinisches Wort, modernus, heißt so viel wie neu und gegenwärtig. Und wenn wir vom Anfang der Moderne, dann reden wir doch noch mal kurz, wann hört die Moderne so auf, deiner Meinung nach?
Da kann ich gleich eine Anekdote erzählen oder eine provokante These. Also für mich hört die Moderne zum ersten Mal auf als
Zum ersten Mal.
Zum ersten Mal auf, ja. Also ich würde sagen, wir leben auch nicht schon in der Postmoderne, sondern die Moderne und die Postmoderne existieren gerade parallel. Und ich würde sagen, zum ersten Mal wird das aufgerissen. 1979 irgendwie in Düsseldorf, wo ein ungefähr 18-, 19-jähriger Punk sich ein Hakenkreuz auf die Schulter malt. Ja? Und ich würde das insofern als Bruch mit der Moderne sehen, weil hier zum ersten Mal die Welt und die Macht der Zeichen ganz offen durcheinander gewirbelt werden und dagegen rebelliert wird. Also jemand trägt ein Nazi-Symbol, obwohl er kein Nazi ist, und macht es ganz absichtlich, und ohne sich jetzt irgendwie mit den echten Nazis zu identifizieren.
Ich würde, da kann ich gleich dagegen halten, ja. Nämlich ich würde eher dann die späten 60er oder vielleicht allgemein die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts als Ende der Moderne ansehen, oder sag ich mal als, naja, da hat es dann irgendwie angefangen zu bröckeln, weil wir alle kennen ja das große Woodstock-Festival von, ich glaube, 69, war das 69? Ich weiß es jetzt nicht ganz.
68.
Oder? Naja gut, also jedenfalls Ende 60er. Und es gibt, berühmt geworden, das ist ja unter anderem vor allem durch diesen Film. Und in diesem Film die ganz, ganz berühmte Schlussszene, wo Jimi Hendrix dann Star Spangled Banger mit seiner Gitarre zerfetzt. Also nicht real, sondern die Melodie, das Lied. Und zu diesen Klängen sieht man dann, das Festivalgelände ist schon fast leer, das ist ja der letzte Act gewesen. Und da geht dann ein Hippie oder so eine Art Rocker ebenfalls mit einer Lederjacke über das Woodstock-Gelände und hat auf dem Rücken ein Hakenkreuz.
Ah, okay. Da haben wir wieder das böse Symbol.
Ja, das geht. Wird es schon genauso benutzt, nämlich als Provokation und Zeichen der Gegenkultur. Was ein bisschen merkwürdig ist. Aber naja, so sind Hippies halt. Jedenfalls würde ich das sozusagen etwas früher ansetzen, obwohl Ende 70er natürlich auch ein interessanter Punkt ist. Aber gut, also da hört die Moderne dann schon irgendwie wieder auf, aber gehen wir doch erstmal voll rein. Also was ist jetzt erstmal irgendwie anders an der Moderne? Wieso? Das ist ja irgendwie komisch, wir haben ein lateinisches Wort, das neu und gegenwärtig bedeutet, als Epochenbezeichnung. Wieso hat man auf einmal gedacht irgendwie, jetzt ist alles neu, jetzt sind wir irgendwie in der Gegenwart? Wieso, die ganzen Zeitalter davor, die waren irgendwie nur so, ja, die sind irgendwie Vergangenheit und jetzt sind wir irgendwie angekommen. Das war irgendwie nur Vorbereitung, jetzt sind wir irgendwie voll da. Das finde ich immer irgendwie, das ist so das Gefühl der Moderne, oder?
Ja, also dass wir sozusagen jetzt langsam den Gipfel erreicht haben und eigentlich alles wissen und es nur noch höchstens vielleicht zu Ende denken oder zu Ende arbeiten müssen und eigentlich nicht mehr viele neue Ideen brauchen, weil wir eigentlich schon angekommen sind.
Aber eigentlich gab es ja noch viele neue Ideen zur Moderne. Unterscheiden muss man ja vielleicht auch zwischen der Moderne, die so an sich stattfand, und dem Projekt Moderne vielleicht.
Mhm. Okay. Ja, aber die Grundpfeiler, da dachte man schon, dass die jetzt gesetzt sind. Ja, jetzt regieren irgendwie Menschen, die sich nicht gegenseitig umbringen wollen und auch nicht, die von Geburt an irgendwie aus der Luft geholt, wegen irgendeinem Gottesbeweis.
Jetzt regiert die Vernunft.
Jetzt regiert die Vernunft und das ist eigentlich schon der richtige Weg.
Und da haben wir natürlich dann sozusagen die Aufklärung. Hast du das nicht mal gesagt, die Moderne löst die Versprechen der Aufklärung ein? Oder irgendwo hab ich das mal gehört.
Die Moderne löst die Versprechen ein. Ja, das kann man so sagen, dass die Aufklärung sozusagen die geistige Vorbereitung war der Moderne. Dass man gefordert hat, dass das Bürgertum jetzt endlich regiere und nicht mehr irgendwelche Pafken. Hm. Ähnlich ist es dann übrigens auch von der, die Postmoderne beansprucht für sich, dass sie die Moderne einlöst. Werden wir auch später nochmal zu sprechen drauf kommen.
Okay, das würde ich anders sehen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, weil es immer so schön ist und so schön klar und prägnant. Wie war nochmal dieser Satz von Kant, was ist Aufklärung?
Der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Seine selbstverschuldete Unmündigkeit, ne? Sprich, Gott hat uns Vernunft gegeben oder wir haben von Natur aus Vernunft, ob das nun Gott war, weiß ich nicht. Kant selbst war ja durchaus noch religiös. Mit dieser Vernunft haben wir eigentlich die Aufgabe, weil wir sie nun mal als Menschen haben, als einzige Wesen, die auch zu benutzen und damit aus unserem Naturzustand, aus unserer Unverantwortlichkeit, unserer Abhängigkeit von der Natur auszutreten.
Also, ja, deshalb, das klingt schon fast deshalb, nach Pflicht, ne?
Ja, das bei Kant sowieso. Deshalb habe ich auch Robinson Crusoe genannt, ne? Der benutzt seine Vernunft und macht sich die Natur untertan.
Jetzt könnte ich noch, also ich weiß nicht, wie stark wir in Philosophie abschweifen sollen oder
können. Ein bisschen können wir schon.
Dann würde ich auch noch Hegel nennen, der ja gleich auf Kant dann reagiert. Mhm. Also Kant ist auch ein Spätaufklärer, hat ungefähr 1781 sein wichtigstes Werk. Ja, auch ein Deutscher.
Ja, natürlich.
Und Hegel kommt dann, ich glaube, so ungefähr 20 Jahre später und sagt, also wenn man es ein bisschen böse ausdrückt, der ideale Mensch ist eine Mischung aus Hegel und Napoleon. Jemand, der das geistige Reich erobert hat, Hegel, mhm. Und Napoleon, der das Weltliche erkannt hat, und diese beide in einer Symbiose sind eigentlich das Ziel der Evolution, wenn man so möchte. Ja? Jo, da sieht man schon so ein bisschen den Unterschied zu Kant. Der hätte das wahrscheinlich, hätte sich noch nicht irgendwie als
Das ist auch interessant, dieser Welt, dieser universale Anspruch der Aufklärung, beziehungsweise der Moderne, das ist ja auch irgendwie neu. Also man hat, in der Renaissance hat man noch nicht gesagt, wir wollen jetzt irgendwie die ganze Welt renaissancieren oder so, sondern wir wollen wirklich, also wir haben jetzt das große Ganze im Auge.
Ja, es gibt den interessanten Begriff des Absoluten und den kennen wir ja schon vom Absolutismus, das heißt vom Sonnenkönig.
Das ist auch sehr wichtig.
Das heißt, da gibt es schon also gewisse Vorstellungen von einem absoluten Subjekt, was es schon irgendwann im 17. Jahrhundert gab. Mhm. Und das wird jetzt sozusagen nochmal radikalisiert.
Das absolute Subjekt, das ist hart, da werden wir nachher bei der Postmoderne unbedingt nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich möchte nochmal kurz auf die Industrialisierung einfach nochmal zurückgehen. Also wir haben jetzt gerade so ein bisschen über diesen geistigen Grund Sprung. Der Aufklärung geredet. Also wir setzen, was vielleicht noch ganz wichtig ist das Cogito. Vielleicht, das ist ja auch ein ganz wichtiger Satz der Aufklärung, Cogito ergo sum, von René Descartes, besser bekannt unter Ich denke, also bin ich. Das ist ziemlich krass, weil wir im Prinzip dadurch,
wir brauchen keinen Gott mehr.
Nee, wir brauchen keinen Gott mehr, um die Welt zu erklären. Wir brauchen nur noch das Denken. Wir können, das Einzige, wessen wir uns sicher sein können, ist, dass wir denken. Also wir können alles kritisieren. Das Einzige, was wir nicht kritisieren können, ist, dass wir sehen ja, dass wir kritisieren. Also können wir die Kritik nicht kritisieren. Das wird dann Nietzsche später umschmeißen. Das wird dann auch schon wieder postmodern sein. Aber in der Aufklärung ist es erstmal noch so, dass wir davon ausgehen, dass das Denken erstmal alles ist. Und von dort aus können wir alles gründen. Das ist auch sehr wichtig, weil wir, also von dort aus können wir die ganze Welt erfinden. Ich denke, also bin ich. Also ist auch alles andere.
Man kann es vielleicht ein bisschen wie ein Architekt sehen. Zum Beispiel Kant eigentlich auch als jemand, der versucht, ein Fundament mit Hilfe der Vernunft zu bauen. Also ein Denken, auf dem wir all unsere Wissenschaft, all unsere Kunst und so aufbauen können, richtig feste Sätze zu finden, die für ewig gelten, absolut gelten.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen fatal, weil dadurch kommt eine Dominanz des Geistes und der Rationalität und der Vernunft in diese ganze Weltgeschichte, die Moderne natürlich auch unglaublich prägt. Also Moderne ist unglaublich geprägt von Rationalismus und Vernunft und Zweckdenken.
Ja.
Von einem zielgerichteten Denken vor allem.
Genau. Wo wir auch wieder bei den Maschinen sind und bei der Industrie.
Genau.
Die ja gerade durch diese Abstraktheit oder durch diese Perfektion, die davon lebt und dieses sozusagen als Ideal aufstellt.
Ja, wir haben ja auch dieser Satz, der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Das ist ja, das kommt ja eigentlich, ich nehme mal an, schwer an, dass das in der Moderne entstanden ist, also im 19. Jahrhundert irgendwann. Die Industrialisierung finde ich immer, das hat so einen unglaublichen Einfluss auf sehr, sehr, sehr viele Dinge gehabt. Also in sozialer Hinsicht, das ist ja immer das Interessante, da wo es richtig an die Substanz geht halt. Wir haben durch die Industrialisierung haben wir eine allgemeine Vermassung zu registrieren, sag ich mal. Wir haben Massenproduktion, wir haben eine Massengesellschaft, weil wir Massen von Arbeitern haben. Wir bekommen langsam Massenmedien, dadurch auch Massenkommunikation. Überlegen wir nochmal kurz, Industrialisierung ist ja nicht nur Dampfmaschinen. Ich hatte vorhin auch noch vergessen zu sagen, Fotoapparat. Wir bekommen ein ganz neues Verhältnis zur Realität dadurch und zu dem, was wahr eigentlich ist. Dadurch ist auch Reproduzierbarkeit überhaupt. Also Reproduzierbarkeit von Fotografien, aber auch von irgendwelchen Maschinen. Wir haben die Dampflok und den Telegrafen. Das sind die Vorbereiter der Globalisierung. Globale Kommunikation, globales Reisen. Wir haben, wie gesagt, diese Fabriken. Es bildet sich erstmals eine richtige Arbeiterklasse, so eine Arbeiterunterschicht. Das hat soziale Auswirkungen. Ja, wir haben also erstmals auch die Schaffung einer mächtigen Unterschicht. Das kann man auch so sagen, ne? So Bauern, Früher waren ja jetzt keine mächtige Unterschicht in dem Sinne.
Ja.
Aber die Arbeiter, die hatten erstmals hatten die Macht dadurch, dass sie abends alle, sage ich mal, zusammen aus der Fabrik rausgekommen sind und sozusagen ihre eigene Macht gespürt haben.
Also eine potenzielle Macht, die sie natürlich lange und kaum ausleben konnten.
Ja, das stimmt auch wieder. Das wollte Marx dann ja irgendwie auslösen, dass das passiert. Und unter dem Massenkonsum haben wir dann natürlich auch noch später. Das ist ja auch so ein richtig schön modernes Bild, ne? Der große Konsumrausch.
Ja, also Zusammenfassung sozusagen die Moderne als das Zeitalter der Masse auch.
Ja, das ist richtig.
Der Bürgerlichen und der Masse, was ja eigentlich auch erstmal eine Art Widerspruch zu sein scheint. Ja, oder das sind ja eigentlich zwei verschiedene Gruppen.
Ja, stimmt irgendwo. Die Sache ist ja, und dazu muss man natürlich sagen, die Industriegesellschaft, in der wir uns da erstmals befanden in der Moderne, ist ja eigentlich etwas, man hat immer gedacht, okay, das ist jetzt halt, ne, das ist die Moderne, so geht das jetzt erstmal weiter, überall. Überall kommt Industriegesellschaft, das ist die höchste Form. Mittlerweile wissen wir, dass nach der Industriegesellschaft die Dienstleistungsgesellschaft kommt. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir mittlerweile sehr, sehr wenig Industrie. Also das ist mittlerweile mehr so in den ganzen Schwellenländern so. Und auch angesichts der ganzen Umweltzerstörung, Klima, bla bla bla, zeigt sich irgendwie auch so ein bisschen, dass die Industriegesellschaft vielleicht eher nur die Ausnahme ist. Kann das sein?
Ja, heutzutage schon.
Vielleicht nochmal kurz, wir haben Agrargesellschaft zuerst, ne?
Genau, Agrar, Industrie und Dienstleistungs, so wäre die normale Einteilung.
Genau.
Also sprich bildlich gesprochen der Bauer, der Arbeiter und der, weiß ich nicht.
Der Callcenter-Agent,
das ist ein schönes Beispiel. Und heute hat sich diese Industrie nach Asien zum Beispiel ausgelagert. Das heißt, irgendwo scheint die Moderne oder diese Massengesellschaft gerade eher noch in Asien stattzufinden und in Europa, vielleicht in Osteuropa, aber da scheint es ein bisschen zu verschwinden.
Wobei man sagen muss, die Dienstleistungsgesellschaft gibt es eigentlich auch schon sehr viel länger. Also eigentlich schon seit dem 16. Jahrhundert.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, wenn du überlegst, wir haben ja auch im 16. Jahrhundert schon so ein langsam beginnendes Bürgertum. Und das hat natürlich eine Menge Zofen, Bedienstete, Köche, Ammen und so weiter. Also ein richtiges Heer eigentlich an irgendwie Bediensteten, die alles irgendwie machen in diesen riesen Haushalten, in diesem immer größer werdenden Bürgertum. Und insbesondere im 18., 17. Jahrhundert, glaube ich, war das richtig stark, wo man eigentlich fast schon wirklich von einer Dienstleistungsgesellschaft sprechen muss.
Interessant ist auch, da habe ich neulich ein Buch zugelesen, dass diese Dienstleistungsgehilfen am Anfang der Moderne, also Anfang des 19. Jahrhunderts, noch mit den Bürgerlichen zusammenwohnten und dann langsam ihre eigene Wohnung zum Beispiel über der bürgerlichen Wohnung bekamen und sozusagen abgetrennt wurden vom Leben der Bürgerlichen und nicht mehr zum Alltag gehörten. Also auch ein Prozess eigentlich der Abgrenzung.
Ja.
Fand ich sehr interessant, dieser Wechsel, der innerhalb der Moderne passiert.
Okay, wir machen erstmal wieder ein bisschen Musik. Du hattest vorhin gesagt Kraftwerk, das stimmt allerdings. Das ist ja, ich meine, das nimmt halt teilweise schon fast parodistische Züge an.
Genau, da wäre auch die Frage, würden Kraftwerk ihre Musik ironisch machen, was man nicht genau weiß, wären sie schon wieder fast postmodern und nicht modern. Ja, Kraftwerk als eine der ersten Bands oder ich glaube sogar die erste Band, die rein synthetische Musik macht, also rein unorganische, maschinenhafte Musik. Ein ähnliches Beispiel würde mir noch einfallen, wäre Blumfeld, die wirklich lupenreinen Pop machen, jedenfalls in den letzten Alben. Und wo man nicht mehr wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt so lupenrein, meinen die das wirklich so? Wollen die wirklich Autobahnen bauen oder ist das wieder nur ein Gag?
Oh Gott, das kam in den Texten vorher. Autobahnen bauen? Braucht man denn noch mehr? Verdammt, das ist ja furchtbar.
Ja, es gibt zur Erklärung, es gibt ein Lied, das Autobahn heißt von Kraftwerk. Eins der berühmtesten.
Du meintest jetzt aber schon Blumfeld, ja? Die haben aber auch von Autobahnen
gesungen. Nein, die haben nicht von Autobahnen
gesungen. Ach so, okay. Na gut, Kraftwerk wollten ja nur auf der Autobahn fahren.
Ja, aber da muss man ja auch eine schöne Autobahn für haben.
Das stimmt allerdings. Ja, also die Moderne, da ist ziemlich viel passiert. Es hat sich ziemlich viel gewandelt. Ich habe hier noch eine kleine andere Kurzdefinition von Moderne von Claude-Henri de Saint-Simon. Was jetzt seine Funktion ist, Philosoph, Wissenschaftler, weiß ich gerade gar nicht so genau. Der hat einfach gesagt, Moderne ist Industrie ersetzt Militärstaat, Wissenschaft ersetzt Kirche. Mal so als Kurzformel. Kann man mitgehen, ja, oder? Also, wir sehen einfach, wir haben Brüche. Wir haben Brüche. Mit Tradition wird gebrochen in der Moderne.
Allerdings letztendlich nicht so perfekt, wie es auch sich die modernen Philosophen und Theoretiker und Anhänger gerne gewünscht hätten. Mhm. Das heißt, also die Religion zum Beispiel, mit der wird ja nicht direkt gebrochen, ihr wird ein anderer Ort zugewiesen.
Die Wissenschaft. Achso, du meinst, sie wird sozusagen ins Private verdrängt.
Genau.
Und der Platz, sag ich mal, der Autorat, also die Autorität, die vorher die Religion hatte, wird jetzt von der Vernunft und der Wissenschaft eingenommen.
Genau, und die Kirche hat eine andere Aufgabe, ja.
Genau.
Und dringt, das muss ich vielleicht noch sagen, dringt auch immer noch in die Wissenschaft ein, ohne dass die Wissenschaft es lange bemerkt.
wo denn zum Beispiel?
Da die Vernunft zum Beispiel immer noch an den Fortschritt und sozusagen an irgendwie das Gute glaubt,
ja,
und dass es so ein Ziel gibt, in diesem Sinne ist sie immer noch sehr christlich geprägt.
Nur, dass wir diesmal vorhaben, das nicht erst im Jenseits so weit kommen zu lassen, dass dann die perfekte Welt kommt, sondern dass wir es noch im Diesseits schaffen wollen. Ja. Das ist in der Tat interessant, weil es wird zwar mit Tradition gebrochen, es wird ganz viel gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr, aber es wird ganz viel Neues dafür versprochen. Ne? Also das, was anders als in der Postmoderne. Da wird eigentlich nicht mehr so viel versprochen. Also ich will nicht sagen gar nichts, aber weniger. Oder?
Ja, da ist man bescheidener.
Ja, es gibt da so, wir machen mal ein bisschen Name-Dropping. Es gibt da so ein paar Namen, die eigentlich immer wieder genannt werden, wenn es so um die Moderne geht, wenn es so um diese ganzen Traditionsbrüche geht. Ich sag sie einfach mal, Marx, Freud, Darwin, Nietzsche, Einstein.
Okay, wobei wir wahrscheinlich mit Einstein und Nietzsche dann schon Probleme haben, die wirklich hundertprozentig der Moderne zuzuordnen.
Das stimmt, die sind in der Tat eher schon der Postmoderne zuzuordnen, aber die werden halt immer ganz gerne so in einem Atemzug genannt. Wir bleiben mal ein bisschen bei Marx, Freud und Darwin. Was haben die denn jetzt geleistet, sag ich mal, an Brüchen?
Ja, beim Bruch denke ich immer auch sehr stark an Revolutionen. Also man könnte fast auch fragen, welche gedanklichen Revolutionen haben diese drei vollbracht. Freud hat vielleicht, also ob er es wirklich sozusagen selber erschaffen hat, ist sehr schwer zu sagen, aber er hat zum Beispiel den Diskurs des Unterbewussten oder des Unbewussten stark an die Oberfläche geholt Und plötzlich hat man überall versucht, das Unbewusste zu finden. Das würde ich Freud zuordnen.
Mhm. Genau.
Marx hat die Arbeiterklasse wissenschaftlich nach oben geholt, an die Oberfläche. Also mhm. plötzlich war das ein wissenschaftliches Thema.
Also der Knacks, der dabei drin ist, ist halt, also dieser Turn ist sozusagen, dass wir da bei Marx eine ganz, ganz fundamentale, eigentlich noch nie so dagewesene Machtumkehrung haben, die er propagiert.
Nicht die Eliten sollen oben sein, sondern also die Masse soll regieren. Ja,
also wirklich von oben nach unten geht das. Das war wirklich noch nie so vorher da.
Genau.
Die Selbstermächtigung der Massen.
Okay, dann ist vielleicht bei Freud der Turn, dass das Unterbewusste oder das Unbewusste, sag ich besser, uns eigentlich bestimmt und nicht das Bewusste.
Ja, genau.
Ja, also dass die Vernunft vielleicht gar nicht so viel Macht hat, wie man ja, eigentlich genau. glauben könnte. Und Darwin, sagtest du? Okay, Darwin ist ein sehr klarer Fall, dass da nicht ein Gott uns vor 6000 Jahren geschöpft hat, sondern dass wir fast schon einen empirisch sicheren Beweis haben, dass die Erde in x Milliarden Jahren
nicht
langsam
nicht
entwickelt
wurde,
hat.
Sondern, ja, genau. Ja, genau. Weder wir sind göttlich, noch haben wir irgendwie einen Gott dazu. Also wir sind Affen ohne Götter, das ist immer so mein Schlagwort dazu. Da passt natürlich Nietzsche durchaus auch ein bisschen rein, ne, mit Gott ist tot. Aber das ist ja noch, Nietzsche hat ja nur wesentlich mehr gesagt.
Genau, Nietzsche ist jetzt ein bisschen zu weitläufig, glaube ich.
Ja, das. Wir werden ihn hier und da vielleicht später nochmal anreißen, weil ganz unwichtig ist er ja nicht. Also wir werden nachher nochmal ein bisschen über den Poststrukturalismus reden. Das ist ja sozusagen die Philosophie zur Postmoderne. Das Buch zum Film. Ich hatte ja auch eben gerade gesagt, dass irgendwie mit der Moderne kommt irgendwie so das Ganze in den Blick. Ne? Also man hat so einen universellen Anspruch. Mit der Aufklärung sowieso. Also wenn man sagt, dass der Mensch Vernunft hat, dann muss man, also im Prinzip müsste man dann sagen, ja, dann haben auch Schwarze und alle anderen Menschen irgendwie auch Vernunft. So weit ging man dann leider doch nicht. Jedenfalls hatte man einen universalen Anspruch. Gleichzeitig damit fand allerdings auch eine große Autonomisierung statt. Also eine Liberalisierung, nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Kunst natürlich, der Ethik, wo vorher die Religion auch drauf war, vom Recht, wo vorher der absolutistische Staat oder so drauf war und natürlich der Wissenschaft, wo vorher auch sowohl Staat als auch Religion drauf waren. Also wir haben eine Autonomie vieler gesellschaftlicher Bereiche, die jetzt für sich selber arbeiten können und wo kein ganzheitlicher Machtanspruch mehr drauf ist, der sagt, wir müssen das alles unter eine Maxime stellen.
Ja, sehr schwierig, weil das ja, also es wird bestimmten Kräften, wird ein gewisser Spielraum gelassen, das würde ich schon sagen. Ob man wirklich schon von Autonomisierung sprechen kann, also dass sie wirklich sozusagen frei machen dürfen, was sie wollen.
Naja, noch nicht so ganz, aber.
Ja, also sie kriegen schon einen Plan immer vorgesetzt, in welche Richtung es gehen sollte.
Aber was ich halt interessant fand, war eben, dass da dieses irgendwie, dass das jetzt alle möglichen Bereiche, sag ich mal, also am Ende steht immer die Kirche, ja, oder am Ende steht immer der Staat. Und der ordnet das sozusagen in so einem, ja, so, der ordnet die Welt. Diese beiden Institutionen ordnen die Welt. Das hat man jetzt irgendwie nicht mehr. Die dürfen schon ein bisschen für sich alleine werkeln und man sagt jetzt nicht, naja, das muss jetzt hier nicht das große Gesamtkunstwerk werden.
Ja, wenn du vom Staat sprichst, dann erinnert mich das natürlich am Kapitalismus, wo der Staat sich selber zurücknimmt und sagt, mach doch mal, ich mische mich nicht ein. Also eine gewisse Form des Kapitalismus.
Hm.
Obwohl der Staat ja auch seltsamerweise in der Moderne sehr, sehr mächtig geworden ist, gerade dadurch, dass die Kirche sich aus solchen politischen Themen verabschiedet.
Das stimmt. Das ist eigentlich auch ein ziemlicher Aspekt der Moderne.
Nationalismus als Stichwort,
ja.
Was ja eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist.
Mhm. Ja, überhaupt, sehr, sehr, also man denkt natürlich immer so bei Absolutismus, naja, das ist so ist ziemlich vermachtet, aber eigentlich ging die Vermachtung ja damals erst in der Moderne so richtig los. Nicht nur gegen Menschen, sondern natürlich auch gegen Natur. Also diese unglaubliche Fixierung auf Technik und Wissenschaft, mit der man Natur ausbeuten kann und domestizieren kann.
Wo du Natur und Mensch sagst, es wird auch die Natur des Menschen von außen festgelegt. Und dann kamen da sehr bizarre Konstruktionen vor, wie dass man sich zum Beispiel in der Schule im Unterricht sehr konform verhalten musste und nicht bewegen durfte oder was weiß ich, dass es feste Pläne gab. Oder ein berühmtes Beispiel der Postmoderne ist auch eine Art Anzug, den Kindern oder Pubertierenden angelegt wurden oder vor allem auch Kindern, der verhindern sollte, dass Kinder onanieren.
Das ist genau so eine Art Keuschheitsgürtel.
Ja, genau. Und sowas für Kinder, weil man Angst hatte, dass Kinder, wenn sie onanieren, ihre Lebenskraft vergeuden und deswegen sehr früh schon sterben werden, hat man quasi zum ihrem Wohl, hat man ihnen so eine Art Keuschheitspanzer angelegt.
Das würdest du auch als
typisch modernes Phänomen.
Beispiel der Moderne, okay.
Ja. Mhm. Dass man versucht, den Körper in seine Grenzen zu zwängen und ihn unter ein bestimmtes Bild unterzuordnen.
Ja, das ist interessant. Obwohl wir das ja eigentlich immer mehr so mit dem Mittelalter assoziieren, ne? So körper- und leibesfeindlich, sinnenfeindlich.
Ja, aber ich würde sagen, fast des 19. Jahrhunderts ist körperfeindlicher noch als die Vorderdoraner.
Das stimmt natürlich, denn wir haben ja auch im 19. Jahrhundert eine der Epochen der Spießigkeit sozusagen, nämlich das Biedermeier.
Ja.
Und Wilhelminismus sei da auch genannt. Das war ja eine richtig, eine Kleinbürgergesellschaft.
Genau, wo der Kitsch bis in die größten Prunkbauten vorgedrungen ist.
Ja.
Also die wilhelminischen Bauten sind auch zum Beispiel klassisch, aber sowas von überspitzt und fett und prahlerisch, dass man heute noch irgendwie eingeschüchtert ist, wenn man solche Bauten betritt. Aber nicht positiv.
Ja. Ich hatte hier auch noch eine Sache aufgeschrieben, wo ich so antike, Mittelalter und Moderne oder Neuzeit, sag ich mal, irgendwie unterteilt habe. Ist jetzt natürlich total plump irgendwie, aber ich habe jedem dieser drei Überepochen so was Spezifisches zugeordnet. Antike, da habe ich gesagt, irgendwie da herrschte sozusagen irgendwie die Philosophie, weil darunter ja Wissenschaft und Religion und Mythos eigentlich noch so zusammengeklebt waren. Und das antreibende Moment war zu wissen. Im Mittelalter herrschte die Religion, das antreibende Moment war zu glauben. Und in der Moderne oder in der Neuzeit herrscht der Kapitalismus und das Wollen.
Interessantes Modell. Müsste man natürlich jetzt spezifizieren und ich glaube auch, dass die anderen Momente drin vorkommen.
Ja, ich denke auch.
Und dass zum Beispiel in Artikel vielleicht eher das Leben herrschte, ja, könnte ich mal jetzt ganz böse sagen, und nicht das Wissen. Das Wissen herrschte eher dann in der Moderne.
Ja, das stimmt eigentlich auch. Das stimmt auch.
Aber ja, das sind sehr, das müsste man noch genauer definieren.
Ja gut, das wollte ich nur mal kurz loswerden.
Ja, aber
aber zum Stichwort Wollen, das ist ja dieser Fortschrittsglaube, bei dem wir bei Kraftwerk schon geredet haben, ne? Dieses unbegrenzt, es gibt überhaupt, dass man denkt, es gibt unbegrenzten Fortschritt. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Also nicht nur irgendwie bis hierhin und dann ist gut, sondern es geht einfach immer so weiter. Ne? Das haben wir leider heute auch immer noch. Es will einfach kein Mensch irgendwie an das Ende des Wachstums glauben. Jedenfalls ist das so in Politik und Wirtschaft noch nicht so richtig angekommen.
Ich finde, in der Hinsicht gibt es immer zwei Momente. Einerseits hat die Moderne den Fokus auf die Ewigkeit, auf den Fortschritt, auf ein Ziel und andererseits auch rückwärts, auf einen Grund. Also sie sucht irgendwelche Anfangsgründe, sie sucht einen Boden, auf den sie sich stellen können. Zum Beispiel dieses Cogito ergo sum ist der Versuch, das Denken auf den Boden des Ichs zu stellen.
Ja, man sucht sich noch so einen Vorwand.
Nicht nur einen Vorwand, auch einfach Sicherheit dadurch, weil man diese Sicherheit des Gottes oder dieses endlichen Universums verloren hat und plötzlich auf so einem Klumpen Dreck durch den Raum gleitet und das doch irgendwie ein bisschen würdelos scheint.
Unerträglich.
Unerträglich.
Ja.
Und dann noch als Affe.
Das Witzige ist ja, dass die Renaissance zum Beispiel, das war noch nicht wirklich modern, aber schon Neuzeit. Aber die Renaissance hatte sich ja noch sehr an historischen Vorbildern orientiert. Ähnlich auch wie die Romantik. Das ist in der Moderne anders. da haben wir eben kein Orientieren mehr an alten Vorbildern. Das ist, sag ich mal, historisch ziemlich einmalig, oder? Also.
Ja, vielleicht verliert sich auch dieser, man entdeckt im 19. Jahrhundert auch die Geschichte, die Historizität. Deswegen wird es auch gerne als das historizistische Jahrhundert bezeichnet.
Ja, genau, der Historismus.
Ja, und insofern man entdeckt, zum Beispiel Darwin entdeckt ja auch, dass es eine lange Geschichte gibt, die älter ist als 6000 Jahre. Man entdeckt daher, dass alles irgendwie seinen Ursprung hat. Und deswegen sucht man auch von allem den Ursprung, weil man merkt, okay, das scheint so eine Art Regel zu sein. So wäre meine Idee.
Okay. Aber also was ich halt spannend fand, war, das ist zwar blöd jetzt so zu reden, weil man war ja nicht da, man hat ja damals nicht gelebt, aber früher, in den früheren Epochen war das doch immer irgendwie so, man fand, also wenn man fand doch eigentlich die eigene Zeit als die beste. Ne, man hat doch nicht irgendwie bewusst auf jetzt einen Wandel hingearbeitet. Man hat doch jetzt nicht gesagt irgendwie, es gibt aber noch vielleicht bessere Zeitalter, irgendwie später in der Zukunft mal. Man hat sich höchstens jetzt von irgendwelchen Entwicklungen, die es halt gab, mitreißen lassen. Aber man hat nicht aktiv irgendwie darauf hingearbeitet. Das ist doch irgendwie sehr neu. In der Moderne ist, findet das auf einmal statt. Man hat so eine Art utopisches Verhältnis zur Gegenwart.
Ja, wo es in vormodernen Zeiten gab es schon oft einen reaktionären Zug, dass man gesagt hat, früher war alles besser. Und in der Moderne sagt man plötzlich, morgen wird alles anders und
morgen
besser.
Morgen wird alles besser, genau. Die Moderne ist ja schließlich auch, also die erste Science-Fiction wird in der Moderne geschrieben. Vorher gibt es das nicht. Es gibt nur utopische Entwürfe, wie zum Beispiel Utopia von Thomas Morus, aus dem Spätmittelalter oder Renaissance, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wo es aber nicht um die Zukunft geht, sondern um eine weit entfernte Insel, auf der alles besser ist. Das ist doch interessant, dass die Leute eigentlich denken, wir können höchstens geografisch irgendwo anders hingehen, damit es besser wird, aber nicht in die Zukunft.
Ja, da gibt es so gewisse Modelle. Zum Beispiel, dass in der Antike wir eine zirkuläre Vorstellung haben von der Zeit. Also, dass alles wiederkehrt. Dann im Mittelalter, mit dem theologischen Weltblick, gehen wir auf ein Ziel hinaus. Und Hegel kam jetzt zum Beispiel und hat diesen Kreis und dieses Ziel, also diese Gerade verbunden, und da hat daraus eine Art Schraube gemacht, die sich immer enger dreht und irgendwann, also es wiederholen sich die Dinge, aber immer schneller und häufiger, und trotzdem kommen wir quasi mit der Verbindung dieser beiden Zeitalter, kommen wir ans Ziel.
Also ich glaube, ich weiß auch, warum man so gedacht hat früher. Weil die eigene Zeit war immer die beste Zeit, die Gegenwart, weil die hat Gott ja eingerichtet. Also warum sollte man das daran etwas verändern? Das wurde mit dem Cogito Ergo Sum natürlich anders. Beziehungsweise, ja gut, mit der Renaissance wurde es auch schon ein bisschen anders, aber die Renaissance hatte sich ja, wie gesagt, noch an historischen Vorbildern orientiert.
Und es ist auch wichtig, dass Antike. Man sich plötzlich im 19. Jahrhundert an andere Zeitalter erinnert, dass einfach der Buchdruck unglaublich explodiert und man plötzlich Bücher irgendwie aus dem 11. Jahrhundert und aus der Antike vervielfältigen kann und quasi ein Gegenmodell überhaupt vor Augen hat. Es gab ja vorher wirklich nicht die Medien, dass ich mir eine andere, die Romane, dass ich mir eine, oder den Film, dass ich mir eine andere Welt überhaupt vorstellen kann. Und plötzlich geistern da diese ganzen Gegenentwürfe umher und man wird doch unsicher dadurch. Es gibt nicht mehr nur die Gegenwart. Also die Vergangenheit wird erst über das Buch erfunden, kann man fast sagen.
Und was ich auch noch interessant fand, nochmal um kurz auf diese Sache mit der Vermassung einzugehen, Ferdinand Tönnies, sagt dir der was?
Nein.
Das ist ein Soziologe, der hat 1935 ein Buch geschrieben, Geist der Neuzeit. Dort hat er die Moderne mit folgendermaßen charakterisiert. Er hat gesagt, dass in der Moderne die Mentalität der Gemeinschaft zurücktritt und durch die Mentalität der Gesellschaft verdrängt wird.
Gesellschaft und Gemeinschaft.
Also früher sozusagen herrschte Gemeinschaft, Gemeinschaftsdenken, und heute haben wir irgendwie das Denken der Gesellschaft, irgendwie der Bürgerlichen vermutlich.
Es klingt spannend, aber da ich diese beiden Begriffe recht selten noch durchdacht habe, kann ich jetzt keine langen Ausführungen zu machen.
Na gut, muss ja auch nicht. Wir gehen ein bisschen weiter. Also Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, wir haben uns sozusagen mit der Moderne so ein bisschen unserer Zukunft beraubt, indem wir sie vorweggenommen haben.
Wir haben die Zukunft zugestellt mit lauter
festen
Ideen.
Also wir haben versucht, sie umzusetzen. Kann das nicht sein? Also wir sehen jetzt irgendwie so ein bisschen, wie schrecklich es sein kann, Utopien umzusetzen, wenn wir sowas wie Plattenbauten sehen oder...
Ich würde fast sogar sagen, wir haben die Zukunft mit der Gegenwart zugestellt. Das heißt, wir haben einfach gesagt, die Zukunft ist die Gegenwart zu Ende gedacht.
Ja.
Und deswegen, daher kommt auch diese ganze Angst der Moderne, glaube ich, weil man sieht, okay, wenn jetzt wirklich nichts Neues passiert und es einfach immer so weitergeht und die Leute immer mehr arbeiten zum Beispiel, ja, oder immer stärker ausgebeutet werden oder immer technologischer werden, dann wird es zu einer totalen Katastrophe führen. Das ist auch richtig, aber in dieser Art zu denken ist halt nicht das Überraschende der Zukunft oder die neuen Ideen oder die Brüche, die sind alle nicht eingerechnet und deswegen ist das eine sehr seltsame, wieder sehr theologische Art zu denken.
Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir so ein bisschen haben wir jetzt, kann man schon, also in groben Zügen haben wir die Moderne jetzt schon charakterisiert, oder? Also sie ging von, sagen wir mal,
1789 oder 19. Jahrhundert bis irgendwann in die 1960er, 70er Jahre.
Auf der Grundlage von Aufklärung ging sie los, wurde mit der Industrialisierung dann richtig fett umgesetzt, hat also sozusagen mit der Französischen Revolution hat sie politisch eingesetzt, mit der Aufklärung hat sie geistig eingesetzt.
Mit dem Kapitalismus wirtschaftlich.
Wirtschaftlich und Industrialisierung vor allem auch. Und ja, wie gesagt, diese bürgerliche Gesellschaft, vielleicht sollten wir das nochmal ganz kurz klären. Also was ist jetzt eigentlich bürgerlich? Früher hatten wir sozusagen in der Feudalgesellschaft hatten wir Adel und Bauern und ein paar Handwerker. Und so diese Mittelschicht der Handwerker und der, sonst wie irgendwie Dienstleistenden, die ist dann langsam so ein bisschen größer geworden. Oder wie war das? Wie kann man das sagen?
Ich würde sagen, das Bürgertum definiert sich vor allem erstmal durch seinen Besitz. Also nicht mehr durch seine Abstammung, sondern dadurch, dass es Geld besitzt, dass es Eigentum besitzt.
Mhm.
Könnte man ein Beispiel nennen, zum Beispiel der Begriff der Freiheit, der ist auch sehr wichtig. Im Bürgertum heißt Freiheit immer, man besitzt ein festes Eigentum. Ja? Mhm. Also der gehört zu den Bürgern, der ein festes Eigentum besitzt und deswegen, das ist auch ein antikes Denken, deswegen darf der auch wählen oder der auch mitbestimmen,
ja, genau.
Weil die anderen ja alle von irgendwelchen Interessen bestimmt sind. Die wollen ja noch irgendwas, aber der Eigentum hat, der steht schon auf relativ festem
Boden. Der kann ja frei handeln und walten, wie er will, ist von keinem anderen abhängig.
Genau.
Ja, und deshalb war Kant ja auch gegen das Frauenwahlrecht,
ja,
der große Aufklärer, weil einfach aus diesem Grund, weil Frauen haben eben kein eigenes Einkommen, deshalb sind sie von anderen abhängig und daher sozusagen keine richtig freien Bürger, die frei wählen können.
Wenn wir das weiterdenken, dann dürfen du, Erik und ich eigentlich noch nicht wählen gehen, weil wir ja noch Studenten sind.
Das stimmt
allerdings. Und von unseren Eltern oder vom Staat, also angenommen, wir verdienen jetzt noch nicht unser volles Gehalt, womit wir überleben können, sollten wir nicht wählen dürfen.
Ist Demokratie eigentlich auch ein Merkmal der Moderne?
Also sie schreibt es sich zu. Ich würde sagen, also diese parlamentarische Demokratie, die zum Beispiel repräsentativ ist, das heißt, jeder wählt, 1000 Leute wählen einen, der sie vertritt. Ja, also diese Form der Demokratie, die ist sehr modern.
Tja, na gut. Gut, also lassen wir es erstmal dabei. Das war jetzt so ein bisschen die Moderne. Vielleicht auch nicht, aber ich denke mal, man hat so ein gewisses Bild davon bekommen. Und wie gesagt, wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, wann sie eigentlich aufhört. Aber ich denke mal, mit den 60er, irgendwann zwischen den 60er Jahren und den 80er Jahren, da ging das dann irgendwie langsam los.
Wir könnten auch einfach von den Traumas der Moderne reden.
Die Traumas der Moderne, das ist richtig, das sollten wir vielleicht nochmal kurz nennen. Was sind die Traumas der Moderne? Das ist der Erste Weltkrieg, der erste technische Krieg.
Das ist wahrscheinlich zum Beispiel für die Engländer das Trauma der Moderne. Ich würde auch sagen, dass ein Trauma der Moderne auch einfach diese Arbeiterknechtschaft ist.
Ja.
Die irgendwie doch noch gespürt wird, aber einfach übergangen. Ja.
Natürlich auch der Holocaust.
Der Holocaust im Zweiten Weltkrieg, das heißt Holocaust im Sinne von einer maschinellen Auslöschung eines Volkes. Ja, das ist dieses Neue daran, dass ich wirklich in Auschwitz Leute in Öfen stecke, zu Tausenden, diese Kraft der Maschine benutze.
Ja, ich meine nicht nur das, ich meine, ist ja mal schwer, da sind auch Maschinen irgendwo. oder irgendwie Werkzeuge, das ist auch Technik, aber mit einer Präzision, mit einer, das ist ja orchestriert. Der Holocaust ist ja völlig orchestriert. Also es sitzen wirklich, es ist ein riesen Beamtenapparat, der sich darum kümmert, dass das alles schön reibungslos abläuft und die gucken halt, was bauen wir jetzt irgendwie, damit das möglichst schnell abläuft. Hier, Mensch, das dauert zu lang mit dem Erschießen und das ist ein Denken, was so absolut die Moderne eigentlich, wo sich die Perversion irgendwie des ganzen Rationalismus zeigt. Also Heiner Müller geht ja so weit sozusagen zu sagen, sogar zu sagen, dass Auschwitz irgendwie der Höhepunkt des Rationalismus ist.
Ja, wird auch allgemein gerne, werden so die Faschisten und die Kapitalisten in einen Topf gesteckt, indem man sagt, der Kapitalismus, zu Ende gedacht, brennt alle Werte aus, schafft keine neuen und deswegen führt er irgendwann zu so einem sozialdarwinistischen Denken, wo jeder einfach nur nach seinen Interessen handelt und versucht, den anderen auszulöschen.
Ja.
Genau, das ist die Kritik von dieser Seite.
Und mit dem Nationalsozialismus haben wir eine weitere Erschütterung, nämlich überhaupt erstmal in politische Herrschaft, in einen starken Staat.
Ja, vor allem in einer Industrienation, das heißt in einem der Zentren der Aufklärung.
Ja, genau. Mit einem Machthaber, der sogar irgendwie so, na gut, das ist ja umstritten immer, ne, ob der jetzt gewählt wurde oder.
Naja, also wie gesagt, er ist legal an die Macht gekommen.
So mehr oder weniger.
Und mir fällt auch ein, es ist ja nicht der einzige Staat, Italien oder Spanien. Also der Faschismus scheint schon in dieser Zeit in mehreren Ländern aufzublühen und scheint eine reale Gefahr, die ganze westliche Welt überrollt.
Was sind denn nochmal die anderen Traumas der Moderne? Das kann man im Prinzip auch gleichsetzen mit diesen, mit hier Marx, Freud, Darwin, oder? So ein bisschen. Ich meine, die konstituieren die Moderne natürlich irgendwo, aber sind doch irgendwo schon die Ideengeber für die späteren Traumas.
Ja, das ist interessant. Deswegen weiß ich auch nicht, ob sie alle noch, sie sind schon alle ein bisschen postmodern, muss man sagen. Oder sie geben schon Feuer für die Überwindung der Moderne. Sie sind Leute, die sehr stark, auch Nietzsche zum Beispiel, sehr stark schon bürgerlich sind oder diese Bürgerlichkeit teilweise zu Ende erlebt oder gedacht haben und deswegen schon Lösungen anbieten. Manchmal sind es radikale Lösungen, die versuchen wirklich alle Prinzipien des Bürgertums zu ignorieren und eine neue Welt oder Denkweise zu schaffen. Und manchmal sind es nur Reformerlösungen.
Was gibt es noch für Traumas? Haben wir was Wichtiges vergessen?
In den 50er Jahren vielleicht noch der Kalte Krieg. Ist auch so ein Trauma.
Die Erkenntnis, dass wir faktisch durch Technik in der Möglichkeit, in der Lage sind, uns
vollständig
wegzubomben. Das ist auch sehr, sehr neu.
Das ist neu. Diese globale Bedrohung, dass wirklich alle mit drin hängen und keiner sich mehr auf eine einsame Insel verziehen kann.
Wir hatten bis zur Moderne eigentlich das Gefühl, okay, es gibt diese große, riesige, mächtige Natur, in der wir irgendwie reingeworfen sind und wir können uns dagegen irgendwie versuchen zu wehren und die ein bisschen uns gefügig zu machen und haben dabei irgendwie übersehen, dass wir mittlerweile sehr viel mächtiger sind und in der Lage durchaus wären, heute natürlich noch sehr viel mehr mit Biotechnik und so weiter, wenn wir jetzt irgendeinen scheiß Virus in die Welt setzen, zack, sofort ist aber alles mal weg. Das dem ziemlich schnell ein Ende zu machen, dieser mächtigen Natur. Und das ist in der Tat ein ziemliches Trauma. Was natürlich dann auch zur Ökobewegung führt und ja. Okay, ein weiteres Trauma, was man vielleicht sagen könnte, ist die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, Industrialisierung, sag ich bloß.
Ja, wenn man zum Beispiel, wenn man Rilke liest, wie der durch die Städte geht, der fühlt sich sehr elend dabei.
Rainer Maria Rilke.
Ja.
Okay, inwiefern fühlt er sich elend? Warum?
Er fühlt sich einfach als Individuum nicht mehr ernst genommen oder der Vermassung preisgegeben und er hat Angst.
Die Entfremdung.
Ja. Ja, er fühlt sich einsam, alles ist irgendwie, alles ekelt ihn an. Was wieder an Jean-Paul Sartre erinnert, der, glaube ich, ähnliche Gefühle auch teilweise hatte.
Man muss ja auch immer wieder sich so ein bisschen dran erinnern, wie damals so man über die ersten Eisenbahnen geredet hat. Es kamen Ärzte und die gesagt haben, dass ihr dürft da nicht einsteigen, das ist 40 km/h oder sowas, das verträgt einfach ein Mensch nicht. Da werden die ganzen Atome durcheinander geschüttelt und das rüttet den Menschen.
Ja, deswegen ist es interessant, dass der Moderne gleichzeitig ein Zeitalter der Fortschrittsgläubigkeit ist, aber auch ganz starke reaktionäre Tendenzen hat. Zum Beispiel Oswald Sprengler, der Unterwald des Abendlandes.
Der Untergang des Abendlandes.
Was für ihn wirklich, also er sieht da irgendwie nichts anderes kommen und sagt einfach, wir leben in einer Epoche der Dekadenz und bald wird alles untergehen und wir können nichts mehr daran ändern.
Mhm.
Das ist die Weltsicht dieser Leute, die dieser Maschinenwelt noch keine neuen Konzepte entgegenzubringen vermögen.
Ja, man braucht, das sehe ich auch unbedingt, also wenn man die Moderne ohne irgendwelche Visionen einfach nur so vor sich hin arbeiten lässt, dann ist das, dann kommt da nur was ganz, ganz Schreckliches
1984.
raus. 1984. Zum Beispiel, ja. Man braucht unbedingt irgendwelche Konzepte. Also, und ich glaube, rein mit irgendwie zurück zur Natur und so weiter wird das nicht gehen. Also es ist sicherlich ein Aspekt davon, den man auch berücksichtigen muss. Natürlich müssen wir unbedingt ein bisschen mehr zurück zur Natur, weil, also allein schon, dass wir ein bisschen mehr Rücksicht auf sie nehmen. Aber wir müssen trotzdem diesen ganzen Technik-Konvolut irgendwie entgegenarbeiten. Also wir können nicht uns einfach abkehren. Das geht
ja,
nicht.
Ja, entgegen ist immer, finde ich, fast ein gefährliches Wort. Man muss es immer überwinden, indem man irgendwie neue Möglichkeiten schafft, damit umzugehen.
Überwinden fände ich wiederum gefährlich, weil das okay. Auch wieder so ein bisschen von...
Von zerstören.
Ja, hat. Das ist so ein bisschen es ist durchaus... Aber überwinden ist halt so, das ist so diese typische Rhetorik für mich von, wir überwinden den Kapitalismus und dann kommt der Kommunismus. Aber okay. Das ist für mich illusionär, weil man kommt nie ohne irgendeine Zwischenebene aus. Man muss eigentlich immer erstmal mit irgendwelchen Annäherungen arbeiten und die Lösung, die dann irgendwie kommt, die kann man gar nicht vorhersehen. Das kann ruhig noch umschlagen dann, aber das wird man nie so richtig selber hinbekommen.
Überwinden meinte ich im Sinne von sich der Probleme bemächtigen, das heißt Lösungen dafür schaffen.
Das ist gut.
Und deswegen... Sie nicht zu kontrollieren, aber irgendwie sie, die Macht darüber zu haben.
Okay, also wie gesagt, ein Trauma der Moderne, ob man es jetzt so nennen kann, ich weiß es nicht, die Geschwindigkeit, mit der irgendwie alles immer schneller wird und so weiter. Und dazu haben wir natürlich auch noch einen kleinen Song, Speed Kills.